Liebe Schwestern und Brüder, zur Urlaubszeit stellt sich die Frage, was für ein Reisetyp sind Sie? Manche Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn sie ihren Urlaub Jahr für Jahr zur selben Zeit, am selben Ort, in derselben Pension und möglichst noch im selben Zimmer verbringen können. Andere brauchen und lieben die Abwechslung. Sie legen grob das Reiseziel fest, sind ansonsten flexibel oder sind ohnehin mit Zelt oder Wohnmobil unterwegs. Die allermeisten aber werden sich über das Reiseziel vorab informieren, über Land und Leute und Gepflogenheiten, entweder im Reiseführer oder im Internet oder durch Bekannte. Man möchte nicht so ganz völlig ins Ungewisse aufbrechen. Die Bibel ist ein Buch der Reisen und Aufbrüche. Das Volk Israel flieht aus Ägypten. Jona wird nach Ninive geschickt. Jesus zieht durch das Land und das Evangelium breitet sich durch Reisende aus. Biblischer Glaube wird nicht auf dem Sofa gelebt, sondern hat mit Aufbruch zu tun. Doch ruft und führt Gott Menschen oft so, dass sie gar nicht genau wissen, wohin es geht. Er bietet ein Reisepaket an, was im wahrsten Sinne des Wortes all-inclusive ist, das alles umfasst, Überraschungen inbegriffen. Und einer, der sich auf solch ein Reisepaket auf den Weg macht, auf Gottes Ruf hin, ist Abraham. Ohne Lonely Planet, Google Maps oder eine Canaan-App macht er sich auf den Weg in ein unbekanntes Land. Und unter anderem deshalb gilt er uns als Vorbild im Glauben. Doch dahinter steht eine Entwicklung. Und es lohnt sich, diese Entwicklung einmal genauer anzuschauen. Dabei gibt uns die Bibel keine vollständige Biografie von Abraham. Sie zeigt uns aber das, was für unseren Glauben und unser Leben entscheidend ist und wir von ihm lernen können. Dazu wäre es gut, einmal die Geschichte Abrahams im Überblick zu lesen, und ich ermutige Sie dazu, das zu tun. Ich möchte heute einen Blick auf den Bericht über seine Berufung werfen. Das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext. Zuvor aber, die Geschichte Abrahams führt uns in den Anfang des zweiten Jahrtausends vor Christus. Nach Ur und Haran, das sind Gegenden oder Städte in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Zur Zeit seiner Berufung heißen Abraham und Sarah noch Abram, das heißt erhabener Vater, und Sarai, das heißt Fürsten. Erst später unterwegs werden sie von Gott in Abraham und Sarah umbenannt. Abrahams Sippe stammt vermutlich aus Haran am oberen Euphrat. Sein Vater Terach aber lebt zur Zeit der Berufung Abrahams im Mündungsgebiet am Unterlauf des Euphrat in Ur. Ur und Haran waren fruchtbare, kultivierte, zivilisierte Gegenden. Die Menschen dort verehrten viele Götter und unter anderem war es ein Zentrum der Verehrung des Mondgottes Sin. Dass dies auch für Abrahams Sippe galt, das zeigen die Frauennamen der Sippe. Sarai erinnert im Babylonischen an die Frau des Mondgottes. Und Abrahams Nichte Milka, im Hebräischen Königin, bezeichnet im Babylonischen die Tochter des Mondgottes. Und auch das Buch Josua berichtet in Kapitel 24, dass Abrahams Sippe vor seiner Berufung heidnischen Göttern diente. In diese Situation hinein spricht nun der Gott der Bibel zu Abraham, und diese Begegnung krempelt sein Leben völlig um. Fortan findet sich im Leben und Glauben Abrahams keine Spur mehr von anderen Göttern. Wie es dazu kam, Das hören wir jetzt in 1. Mose 12 in den Versen 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Vater, du hast zu Abraham geredet und er hat gehört. Und er hat geglaubt und er hat gehorcht. So rede du zu uns, lass uns hören, glauben und tun, was du uns sagst. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte an drei Fragen diesen Text näher betrachten. Abrahams Berufung, Abrahams Gott und Abrahams Glauben. Abrahams Berufung. Die Bibel berichtet an zwei Stellen von der Berufung Abrahams. In Apostelgeschichte 7 erzählt der Märtyrer Stephanus, wie der Gott der Herrlichkeit, sagt er, Abraham in Ur erscheint und ihn auffordert: Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land. So berichtet Stephanus. Unser heutiger Text erzählt, wie Jahwe mit Abraham nach dem Tod seines Vaters Terach in Haran redet. Dazwischen liegt der Aufbruch Terachs mit einem Teil der Familie, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und statt auf dem direkten Weg und beschwerlichen Weg durch die Wüste, ziehen sie im Zweistromland erst einmal flussaufwärts und gelangen nach Haran, ins Herkunftsgebiet der Sippe, wo sie sich aufhalten, bis Terach stirbt. Warum Abraham nicht gleich von Ur nach Kanaan durchmarschiert, sondern in Haran verweilt, bleibt offen. Gottes Reden zu ihm in Ur war so eindeutig, dass es nicht nur Abraham selbst bewegt. Auch sein Vater, seine Ehefrau und sein Neffe brechen gemeinsam mit Abraham auf. Und ob der Aufenthalt in Haran, dieser Zwischenstopp, dann der Bequemlichkeit entspringt oder einer Fürsorgepflicht Abrahams für seinen alten Vater oder anderen verwandtschaftlichen Pflichten oder Gründen, das wird nicht weiter berichtet. Vielleicht aber ist Haran einfach nur ein Etappenziel auf dem Weg Gottes mit Abraham. Denn eines ist klar, wenn man das Leben Abrahams betrachtet: Warten gehört untrennbar dazu. Bei seinem Aufbruch aus Haran nach Kanaan ist Abraham schon 75 Jahre alt und er ist seit Jahrzehnten kinderlos mit Sarah verheiratet. Jahrzehnte quälenden Wartens. In Kanaan selbst dauert es noch einmal 25 Jahre, bis die wiederholte Verheißung Gottes für einen Nachkommen sich erfüllt. Gottes Uhren ticken anders. Und in einem modernen Zeitmanagement-Seminar würde Gott ganz gewiss durchfallen. Er schickt Menschen, die er auserwählt, oft erst in eine Warteschleife. Mose lebt 40 Jahre in Midian, bevor er vor den Pharao tritt. David verbringt Jahre in der Wüste, bevor er zum König wird. Johannes der Täufer und Jesus sind in der Wüste, bevor sie ihren Dienst antreten. Was für uns in unserem Leben oft unerklärlicher Stillstand ist, ist für Gott offenbar ganz wichtig. Vielleicht enthält Apostelgeschichte 7 nur eine Kurzfassung von Gottes Ruf an Abraham. Es fehlen dort aber die Verheißungen, die unseren heutigen Text auszeichnen. Ich deute das so, dass Gott Abraham in Etappen beruft und seinen Willen in Etappen offenbart. Gott zeigt uns oft nicht die ganze Strecke. Er zeigt uns vielleicht das Ziel, aber er leitet uns Schritt für Schritt. Und erst mit dem zweiten Ruf an Abraham verbindet Gott seine Verheißung. Die aber ergießt sich wie ein Schwall über Abraham. Gott will ihm ein Land zeigen, ihn zu einer großen Nation machen, ihm einen großen Namen geben, ihn zum Segen setzen, einen besonderen Bund mit ihm eingehen und ihm weltweite Bedeutung verleihen. Allerdings um einen Preis. Abraham muss ins Ungewisse aufbrechen. Er muss sein Land, seine Verwandtschaft und sein Vaterhaus verlassen. Sein Land, das ist Geografie, Klima, Umwelt, Kultur, Sprache, all das, was sich tief in seine Seele eingeprägt hat. Verwandtschaft, das steht für das Beziehungsgeflecht, in dem er sich auskennt und zurechtkommt. Vaterhaus, das meint auch nach dem Tod des Vaters immer noch die engsten Angehörigen, die Liebe und Geborgenheit vermitteln. Alles Vertraute, Gewohnte und Gewisse soll Abraham zurücklassen. Und demgegenüber steht nur ein Versprechen und der, der es ihm gegeben hat. Gott gibt Abraham einen Auftrag und eine Verheißung. Aber er beantwortet nicht all seine Fragen und seine Neugier. Gottes Ruf trifft Abraham nicht in einer Notlage. Im Gegenteil. Sein Name Abram, erhabener Vater, deutet eine Position der Würde an. Er als Ältester der Söhne übernimmt Verantwortung. Er begleitet seinen Vater bis zu dessen Tod. Er sorgt danach für seinen Neffen. Und wenige Verse nach unserem Text heißt es von der Habe und den Leuten, die Abraham und Sarah in Haran erworben haben. Sie leben in einer fruchtbaren Gegend mit kultivierten Städten. Sie sind vernetzt und wohlhabend. Es geht ihnen gut. Und nun der Ruf in ein unbekanntes Land. Eine fremde Sprache und Kultur, einen nomadischen Lebensstil. Wozu das alles? Ist es das wert? In der Verheißung steckt zugleich die Bedrohung, das Aufgeben des Vertrauten. Vor der Verheißung aber steht die Begegnung mit Gott und die Erfahrung seines Redens. Und es ist diese Erfahrung und diese Begegnung, die Abraham in Bewegung setzt. Nur wenn er bereit ist, Altes loszulassen, kann er mit Gott Neues erleben. Billiger geht es nicht. Für Abraham nicht und für uns nicht. Abraham hört ein vielfaches Ich will Gottes. Und darin verbirgt sich für ihn eine doppelte Anfrage. Erstens, will ich das auch? Und zweitens, entspricht dem Ich will Gottes auch ein Ich kann Gottes? Was versprichst du mir denn, Gott? Ein Land, aber dies hier ist doch fruchtbar und das andere ist fremd. Ein großes Volk, aber wir warten schon seit Jahrzehnten auf nur einen Nachkommen. Segen, aber es geht mir doch gut. Einen großen Namen, aber ich bin hier doch anerkannt. Ich soll Segen sein, aber das bin ich doch schon für mein Umfeld. Einen besonderen Schutz, aber ich habe hier doch meine Sippe. Weltweite Wirkung, mir genügt das, was ich hier habe. Und dann die Frage, kannst du, Gott, dies alles überhaupt? Und warum solltest du es tun? Und das bringt uns zum zweiten Punkt, zu der Frage nach Abrahams Gott. Was für ein Gott ist das, der Abraham begegnet und der ihn beruft? Stephanus nennt ihn den Gott der Herrlichkeit. Und das heißt, dass gegen diesen Gott alle Götter in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und unser Text hier spricht von Herr im Großbuchstaben. Das ist Jahwe, der Name, mit dem Gott sich Mose offenbart als der Ich Bin, als der Beständige, als der zuverlässige Gott, der da ist und mitgeht. Aber Gott geht nicht nur mit, er geht Abraham auch entgegen. Er beruft Abraham nämlich zu einer Zeit, als der Gott noch gar nicht kennt und noch anderen Göttern dient. Er beruft ihn, ohne dass Abraham zuvor eine erkennbare Leistung erbracht hätte. Und Gott geht Abraham voraus. Er zeigt ihm das Land. Gott begleitet ihn aber auch auf seinen krummen Wegen. Als Abraham zur Zeit der Hungersnot nach Ägypten zieht und Sarah aus Angst vor den Ägyptern als seine Schwester anstatt als seine Frau ausgibt, schützt Gott sie. Gott stellt sich nicht zu ihrer Lüge, aber er steht zu Abraham und Sarah und er handelt im Hintergrund. Gott ist auch da, als sie ihre Sklavin Hagar als Leihmutter missbrauchen. Und Gott ist da in der schwersten Prüfung überhaupt, als er Abraham auffordert, seinen geliebten Sohn zu opfern. Eine Geschichte, in der nach aller Selbstoffenbarung Gottes plötzlich die ganze Rätselhaftigkeit und Verborgenheit Gottes aufblitzt. Abraham kann das nur durchhalten, weil er zuvor über Jahre erfahren hat, dass Gott mitgeht, dass er da ist. Er hat Gott kennengelernt als den treuen Ich Bin. Ein weiteres, was ist das für ein Gott? Es heißt hier, der Herr spricht zu Abraham. So wie am Anfang der Schöpfung das Reden Gottes steht, so wie Jesus das Wort Gottes genannt wird, so steht am Anfang des Bundes Gottes mit Abraham das Reden Gottes. Der Gott der Bibel ist auf Beziehung ausgerichtet und nicht auf Unterwerfung. Und in der Beziehung geht er selbst, Gott, die tiefere Verpflichtung ein. Das zeigt sich in seinem wiederholten Ich will. Und das zeigt sich später, als er mit Abraham einen Bund schneidet, wie es da heißt. Es zeigt sich, als er Abraham besucht und ihn in seine Pläne über Sodom und Gomorra einweiht. Der Gott der Bibel redet und ist am Gespräch interessiert. Und schließlich ein letztes Licht auf den Gott der Bibel. Gott will das Wohl und das Heil seiner Geschöpfe. Gott will Abraham und Sarah segnen er hält daran fest, trotz ihrer krummen Wege. Gott gibt ihnen den Segen nicht zum Selbstzweck, sondern damit er durch sie auf andere übergeht. Gott hat, wie es hier heißt, alle Geschlechter der Erde im Blick. Gott sucht Hagar, als ihr Unrecht geschieht und als sie sich doch hochmütig über Sarah und ihre Unfruchtbarkeit erhebt. Gott gibt auch dem durch Trickserei entstandenen Ismael eine Verheißung auf den Weg. Und selbst in seinem gerechten und längst überfälligen Gericht über Sodom und Gomorra sucht Gott noch nach Einzelnen in der Stadt, um deren Willen er die Stadt verschonen kann. Bis dahin, dass er mit unfassbarer Geduld den zaudernden Lot an den Händen aus dem Untergang geweihten Sodom herauszieht. So ist der Gott, an den Abraham glaubt. Und wenn wir gut hingehört haben, dann haben wir in all dem Jesus erkannt. Jesus, der uns liebt und sucht, obwohl wir noch Sünder sind, der zu uns spricht und auf unser Reden wartet, der unser Heil will und mit aller Geduld und Liebe uns nachgeht und uns zur Umkehr lockt. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Abrahams Glaube. Als Gott ihn beruft, bricht Abraham auf und lässt alle Sicherheiten zurück. Er hat unterwegs keinen Status, kein Land, keinen Schutz. Er hat nur die Begegnung mit Gott und die Verheißung. Aber er weiß im tiefsten Innern, dass das mehr ist als alles, was er besitzt. Abraham setzt alles auf diesen Gott. Und doch ist sein Glaube nicht von Anfang an vollkommen. Er wächst mit jedem Schritt, den er tut. Und er ist doch zugleich immer angefochten. Nicht umsonst erzählt die Bibel uns von den eigenen unaufrichtigen Versuchen Abrahams und Sarahs, der Verheißung Gottes nachzuhelfen. Sie erzählt, wie Abraham in traurigem Realismus Gott vorhält: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht wird mein Haus besitzen. Und sie berichtet, wie Abraham sich quasi den Bauch hält vor Lachen, als Gott ihm im Alter von 99 Jahren die Verheißung eines Nachkommens erneut wiederholt. Und doch wächst Abrahams Glaube mit jeder Krise, mit jeder Erfahrung und mit jedem Gespräch mit Gott. Er lässt sich immer wieder neu auf Gott und seine Zusagen ein. Darum bricht er auf. Darum baut er Gott immer wieder Altäre und bringt ihm Dankopfer. Darum kann er getrost Lot das fruchtbare Jordantal überlassen und bleibt auf dem Bergland Kanaans. Darum macht er sich furchtlos auf, um Lot aus der Hand feindlicher Soldaten zu befreien. Darum gibt er Melchisedek, dem König von Salem, dem Priester des höchsten Gottes, den zehnten Teil der Beute. Darum will er vom König von Sodom nicht einen Faden noch Schuhriemen annehmen. Darum erträgt er die elendlangen Jahre des Schweigens Gottes und der unerfüllten Verheißung. Und darum kann er, wie auch immer ihm das möglich war, Gott vertrauen, als der ihn auffordert, Isaak zu opfern. Und schließlich bereitet er darum alles vor, damit Isaak im Land leben und bleiben und eine Frau haben kann, mit der er diesem Gott vertraut. Abrahams Leben ist geprägt von der Verheißung Gottes, von der Begegnung mit ihm und von dem wachsenden Vertrauen zu Gott. Und es ist dieser Glaube, der ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Abraham hört, als Gott spricht. Er wagt den Aufbruch ins Ungewisse, weil er spürt, dass dieser Gott das Beste für ihn will. Er vertraut ihm für die ersten Schritte und er erlebt dann Schritt für Schritt im Unterwegssein, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Indem Abraham sich auf Gottes Reisepaket einlässt, erfährt er, dass dieses wirklich all-inclusive ist. Nicht nur Überraschungen inbegriffen, sondern Gottes umfassende Fürsorge, seine beständige Gegenwart und eine wachsende Beziehung zu ihm. Auch uns spricht Gott immer wieder an. Zu einem ersten Schritt des Glaubens oder zu einem neuen Schritt im Glauben. Wenn wir es wagen, aufzubrechen, erleben wir, die Reise lohnt sich. Amen.